jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und Servus Peter.
Servus Thomas. Servus Thomas.
Aber schau, wie schön er Servus sagt.
Ja, ist ein lateinisches Wort.
Ja, das ist ein subversives Unterlaufen unserer Corporate Identity. Da merkt man, er immer löckt er wieder den Stachel, wo immer er einen vorfindet.
Servus, Thomas.
Servus.
Servus.
Ich habe ja eine komplett andere Verschwörungstheorie gehabt. Nachdem der Ferdinand Wegscheider ja so semi im Ausgedinge ist bei einem Sender, der nicht Servus TV heißt, sondern anders halt, ob da jemand vielleicht schon eine Schiene legen wollte. Dünnes Eis, oder wie?
Oh. Ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, ansonsten...
Ein sehr naheliegender Gedanke, möchte ich anmerken.
Aber damit Sie auch wissen, mit wem wir jetzt so herzhaft lachen können, der Thomas Maurer und ich, Peter Klieren ist wieder da. Er hat uns die letzte Sendung des Jahres 2025 versüßt. Deswegen haben wir gesagt, ja, machen wir noch einmal in den Einstieg des Jahres 2026 so eine Runde, wo wir zusammensitzen können und ein bisschen über die Personen sprechen können, die dieses Jahr prägen werden. Und da gibt es ja doch einige. Und vor allem aus dem Universum der kleinen Zeitung gibt es ja da auch Menschen, über die wir ein bisschen sprechen werden müssen. Du kennst sie ja auch alle, lieber Peter. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal gleich rein und sprechen über den nächsten Kärntner Landeshauptmann. Daniel Fellner war das, weil du jetzt gerade so kurz schaust.
Naja, ich kenne ihn, ich habe ihn ja besucht. Ich war ja beim Landesparteitag der SPÖ Kärnten im September des letzten Jahres.
Hat es dir gefallen? So musikalische Darbietungen und so etwas. Und ich weiß noch, wir sind draußen gestanden, du hast gesagt, ja, wenn wir Interviews machen, ich habe gesagt, schau, da unten Female Leaders Talk oder Female Business Talk, da kommen sicherlich alle zur Theke und es war wie auf die Sekunde 10.30 Uhr und der Zapfen ist gerannt.
Ja, ich bin ja selten bei so einer Veranstaltung, weil es mir gefällt. Ich bin als Beobachter dort, der neugierig ist und insofern muss ich sagen, war es... schon sehr interessant zu sehen, wie sich die SPÖ Kärnten, die ja immerhin den Landeshauptmann stellt, was für die SPÖ keine Selbstverständlichkeit mehr ist, obwohl eigentlich nie gewesen ist für die SPÖ, aber ja, wie sie sich dort im Land tut und wie da die Zukunft für die Zukunft vorgesorgt ist oder auch nicht, das hat mich halt interessiert und war dann doch einigermaßen überrascht und möchte sagen positiv überrascht, wie stark hier das Engagement ist der Leute. Also es waren viele Leute da, die waren alle sehr engagiert, muss man sagen. Und die glauben alle auch fest an Daniel Fellner als neuen Landeshauptmann, der ja dann wohl im Laufe des Jahres werden wird. Und auch dann als Hoffnung für die Zukunft der Kärntner SPÖ. Also die Stimmung war schon sehr gut, muss ich sagen. Und der Herr Fellner, den ich überhaupt nicht gekannt habe vorher, wusste durchaus auch mit mir umzugehen, was ja nicht alle Leute beim ersten Mal so hinkriegen.
Aber ich glaube, das Medientraining auf Peter Klieren hin hat schon eine gewisse Zeit im Vorfeld in Anspruch genommen. Und das stelle ich jetzt einfach mal.
Ja, ich glaube, es ist ein eigenes Segment mittlerweile.
Ja. Also ich glaube wirklich, ich bin dort mit ein paar so Spin-Doktoren gestanden, die haben dann immer dich beobachtet. Oh, jetzt redet er mit dem Altbürgermeister vom Völkermarkt. Weiß der überhaupt, wer das ist? Oder sind wir da jetzt auf gefährlichen Terrain unterwegs, wenn der Klient die Leute fragt? Also du nimmst schon immer eine ganz eigene Rolle in solchen Settings ein mittlerweile.
Ich denke mal, es ist blöd von mir, dass ich keine Medientrainings anbiete für Politiker. Könnte man, glaube ich, unter der Hand ganz gut verdienen, ne?
Ja.
Meines Wissens sind die relativ üppig entlohnt.
Ja, wenn zumindest das stimmt, was über Andreas Babler und seine Medientrainings im Oktober, November kolportiert wurde, dann sind wir schon in einem soliden fünfstelligen Bereich drinnen.
Ich werde darüber nachdenken. Gute Idee, danke.
Ja, und die werden, glaube ich, gerade in dem Fall ablesen zu können, ohne Zufrieden- oder Geld-Zurück-Garantie angeboten.
Du meinst, nicht alle diese Medientrainings funktionieren in der Form, wie man es sich erhoffen darf.
Könnte man so sagen. Also ich finde das leuchtendste Beispiel, ich glaube, dass da tatsächlich ganz speziell die Also ich glaube, das Medientrainingszentrale der SPÖ muss auf einem alten Indianerfriedhof errichtet sein. Wenn ich mich erinnere, was die aus Pamela Rendi-Wagner in kürzester Zeit gemacht haben, die eine intelligente, der freien Formulierung fähige, durchaus gewinnende Frau binnen kürzester Zeit in eine leere Sprechhülse mit erloschenen Augen verwandelt haben. Da sitzen schon Leute, die... Also ich würde ja eigentlich als Konkurrenzpartei diese Menschen sponsern und sagen, bitte weiter so.
Ja, aber das kann ja durchaus sein, dass das mittlerweile schon gang und gäbe ist, ehrlich gesagt, wenn man sich die letzten Jahre insgesamt anschaut, ne? An der Front.
Ja.
Eine Frau, die, wie soll man es jetzt mal ganz höflich formulieren, alle Medientrainings auch sprengt, aber auch ganz, ganz viele journalistische Formate sprengt, ist die Grazer Bürgermeisterin Elke K. Die hat ja auch schon angekündigt, 2026 sich wieder der Wahl stellen zu wollen. Und in Graz ist das ja so immer schon Prinzip oder zumindest seit einigen Jahrzehnten Prinzip. Stimmenstärkste Partei stellt dann auch automatisch Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Und nach allem, was wir derzeit wissen über das, wie die Wahl ausgehen wird, bleibt Elke K. Bürgermeisterin. Wie ist denn euer Eindruck von dieser Frau, die es ja auch schafft, sich ganz, ganz vielen Regeln, die politmedialer Betrieb in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, zu entziehen?
Ich glaube, wenn man es vor allem aus der Perspektive mal anschaut und das Sachpolitische ein bisschen weglässt, dann ist das einer der Hauptgründe, warum sie so erfolgreich ist. Also das war auch einer der Hauptgründe, warum Van der Bellen auch noch als Parteichef einer eben nicht übertrieben mächtigen Partei so gut angekommen ist, weil du da merkst, dass da eine Person spricht, dass der wahrscheinlich mit seinen Freunden und Bekannten nicht viel anders spricht, wie er ins Mikrofon spricht. Und das ist halt mittlerweile wahnsinnig rar geworden. Ne? Van der Bellen hat dann manchmal, wenn er was nicht gewusst hat, hat er gesagt, das weiß ich jetzt, muss man gleich nachfragen. Hm? Und ähnlich klingt die Elke K. so, wie ich vermute, dass sie seit Jahrzehnten klingt. Und das ist so, warum das weniger, so wahnsinnig wenig nachgeahmt wird, verwundert mich immer wieder. Allerdings ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man als Person auftreten will, muss man zuerst einmal eine sein. Und da hapert es vielleicht bei vielen. Also, wo das geht, der Gegenentwurf ist Sebastian Kurz, der aus der Spin-Doktoren-Seifenblasenmaschine wahrscheinlich mit 14 schon glaubwürdig gekommen ist. Also, da ist Möbius-Schleife, die Innenseite ist die Außenseite, ist die Innenseite ist die Außenseite.
Ich habe die Frau K. persönlich kennengelernt, auch weil ich sie für ein Interview besucht habe im Rathaus, vor 4 Jahren mittlerweile schon, also knapp nachdem sie begonnen hat eigentlich, und war dann auch relativ überrascht davon, wie, darf man sagen, unprofessionell sie an die Sache herangegangen ist, also weil sie einfach eben durch keinerlei Medientrainings in irgendeiner Form berührt worden ist, verunreinigt, also quasi künstlich geworden, sondern sehr natürlich, aber tatsächlich funktioniert das in ihrem Fall, diese Natürlichkeit. Und es war sehr lustig, ich kann mich gut erinnern, ich habe zu ihr gesagt, das, was man am meisten vom Kommunismus in Erinnerung ist, dass es kein Privateigentum gibt. Dann gehört alles uns, was da ist, und dann habe ich ja das halbe Büro ausgeräumt. Habe ein bisschen was vom Tisch von hier, von dort, habe es bei mir in die Satteltaschen eingesteckt und bin mit dem dann hinausspaziert.
Ja, wobei der Marxismus unterscheidet ja zwischen Eigentum und Besitz. Also hast du dich in dem Fall am Besitz vergangen und das hat nicht einmal der Karl Marx gut gefunden.
Jetzt kann ich dir das, weil die helfen dann bei der Komik oft einmal wenig. Ne? Es ist natürlich vollkommen richtig, was du sagst. Sie hat auch darauf insistiert, dass es ja geht um die Vergemeinschaftung der Produktionsmittel und so weiter. Aber dann habe ich mich halt auf Schere, auf Stift und so weiter beschränkt. Sind ja auch im weitesten Sinn Produktionsmittel. Habe ich das alles ausgeräumt. Und sie hat mir einfach zugeschaut dabei und hat das über sich ergehen lassen. Ein bisschen fassungslos, aber doch gutwillig. Und das ist dann, glaube ich, vor der Kamera eigentlich besser aufgegangen, als ich das wollen hätte.
Ich glaube, wie weit ist es eigentlich, weil du bist näher dran, wie weit ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel in Graz vorangeschritten?
Du, das kommt drauf an, ob du Transmuretanien ansprichst oder die andere Seite der Mur. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also vor allem in den Bereichen, wo es Villen gegeben hat, wo dann Widmungen und Geschossflächenzahlen zulässig waren, die halt diese Parks zerstört haben, wo dann quasi in jeden Hinterhof einer Villa noch irgendwie Apartmentbau eingeschachtelt worden ist, eh aus pragmatischen Gründen. Sonst hätte man sich das Erbe ja nicht irgendwie leisten können in der Aufteilung und ja, pardon, also einfach, dass alle anteilsmäßig ihren Erbteil bekommen haben. Dort ist tatsächlich der Kommunismus in einen Bereich des bürgerlichen Grats reingesickert. Das hätte man nicht erwartet.
Also in Gestalt von verweigerten Flächenwidmungsplänen, oder?
Nein, tatsächlich, die sind einfach zugelassen worden unter Siegfried Nagel und in seiner Zeit ist ja die Stadt um fast 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Und da merkst du, den Leuten ist ihr altes Graz abhanden gekommen, dass sie gekannt haben, so dieses schöne bürgerliche Graz. Und gerade in diesem Teil hat es auch erstaunlich hohe Anteile für die Kommunisten dann gegeben, aus einem konservativen Impetus heraus, weil man gesagt hat, ja, wir wollen das alte Graz wieder zurückhaben. Es soll wieder so sein wie seinerzeit. Deswegen wählen wir jetzt die KPÖ und nicht die ÖVP.
Das heißt, wenn du jetzt durch Graz gehst mit einer Unterschriftenliste für die Vermögensteuer, bist im Villenviertel vermutlich relativ erfolgreich, oder?
Ja.
Ja, wobei ich glaube, da gibt es sowieso seit Jahren eine konstante Mehrheit in Österreich. Es wird sozusagen nur nicht als Auftrag der Wähler verstanden.
Kommen wir zu einer anderen Person. Ich würde sagen, die hat jetzt zwar gerade erst eine Wahl bestanden, wird aber natürlich auch 26 schon ein bisschen mitspielen. Den neuen New Yorker Bürgermeister möchte ich da ansprechen. Sohan Mamdani ist ja jetzt die Gegenposition zu Trump oder ist er dann nur einer, der noch tiefer diesen Graben schaffen wird in der US-amerikanischen Gesellschaft zwischen der MAGA-republikanischen Front auf der einen Seite und der liberal-demokratischen auf der anderen Seite? Welche Sorgen bereitet euch das Ganze?
Da möchte ich eigentlich mit einem Satz antworten. Wie sollen wir das wissen?
Das ist eine sehr, sehr gute und eloquente Analyse, mein Lieber. Aber etwas, was ich dich schon länger mal fragen wollte. Du hast ja schon mal, damals war er Prinz Charles, mittlerweile ist er King Charles, getroffen und hast ihm diese wunderbare Frage gestellt, do you have a king size bed? Was ist denn diese eine Frage und dieser goldene Schuss, den du mal hättest, wenn du Donald Trump gegenüberstehen könntest und nur eine einzige Frage übrig hast? Welche wäre das denn, die du ihm da stellen möchtest?
Ich habe auch davon keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Tatsächlich habe ich mir schon überlegt, wie denn das wäre, ihn zu treffen. Es wäre tatsächlich reizvoll, muss man natürlich offen zugeben. Es hätte zum Beispiel bei der FIFA-Auslosung der Weltmeisterschaft eigentlich die Gelegenheit gegeben. Es hat ja auch dort ein österreichischer Reporter, also der US-Korrespondent des ORF, hat es geschafft, ihn vor das Mikrofon zu bekommen. Ne? Also mir tut es leid um diese verlorene Gelegenheit. Ich wäre vielleicht auch besser nach New York geflogen. Oder Washington war das. Aber nachdem eben die Möglichkeiten, die Gelegenheiten dazu so rar sind, habe ich bis jetzt nicht ernsthaft darüber nachgedacht, was ich ihn fragen würde. Schauen wir mal.
Mhm. Ja, außerdem glaube ich, ist es mittlerweile doch, er ist ja geistig nicht mehr ganz so elastisch vielleicht, wie er mal war. Und eigentlich ist es ein bisschen wie so dieser Turing-Test im Computer war ja immer so von Alan Turing formuliert, wenn du in einer Konversation mit einem Rechnersystem nicht mehr sagen kannst, ob das ein Mensch ist oder nicht, dann ist das sozusagen, das war die erste Definition von künstlicher Intelligenz, das haben wir mittlerweile geschafft. Und mit Trump zu reden ist eher noch wie so eine Turing-Testmaschine aus den 90ern, die halt mit ein paar hundert Phrasen gefüllt ist, aber randomisiert ausgeworfen werden. Also ich glaube, den gezielt aus der Reserve zu locken, ist leicht, aber dann sagt er auch nur, ich weiß nicht, dass sie die Wahl gestohlen haben oder dass niemand weiß, wie Magneten funktionieren.
Man hat halt schon viele Situationen gesehen, ja, wenn er sehr emotional auf jemanden reagiert, ist Quiet Piggy oder
was? Ja, Quiet Piggy, was ja da. Und klarer Fall von der Retterichtige.
Also, genau. Also man hat ja eh schon viele Emotionen, viele Ausfälle von ihm miterlebt. Die Frage ist, ob es so spannend ist, einen weiteren zu provozieren. Aber wenn sich die Möglichkeit gibt, dann wahrscheinlich doch.
Weil du vorhin die Fußball-WM angesprochen hast. Du bist ja jetzt auf Bro mit Alaba und Arnautovic. Wirst du da mitreisen? Bist du jetzt der Embedded Journalist des österreichischen Nationalteams eigentlich?
Reserve-Goalie kann ich verraten.
Jetzt ist natürlich alles heraußen, aber in dem Augenblick, wo das Team das erfährt, werden sie mich wahrscheinlich lieber als Journalist mitnehmen. Ne? Ich bin natürlich ein großer Fan der Nationalmannschaft und das aber schon seit ewigen Zeiten. Also
ernsthaft?
Ja, wirklich, ja. Ja? Ist nichts gespielt, ja. Da, wenn es mich nicht wirklich interessieren würde, würde ich mir nicht diese Österreich-Schal und die ganzen Sachen um den Hals werfen, wenn es mich nicht wirklich begeistern würde. Es begeistert mich einfach.
Mhm. Bei wem bist du beim Clubfußball dabei? Weil ich muss für zuhörende Personen erklären, wir haben dann hinter uns eine riesige riesige Bücherwand und unter anderem ist da ein Rapid-Buch dabei. Soll ich einfach suchen gehen und das dir dann hinterher schenken, so als Dank für dein mehrmaliges Erscheinen hier in dem Podcast? Oder ist Rapid gerade etwas, das man dann über den Kopf ziehen würdest?
Ich lasse mich natürlich nicht bestechen. Würde das Buch aber sehr gerne mitnehmen. Ja,
ja, passt. Also. Ich werde es dann suchen. Mit Fußball kriege ich die noch immer nicht rein, gell?
Nicht wirklich, ne? Also ich glaube, ich könnte vielleicht, wenn ich nachdenke, zwei oder drei derzeitige Teamkicker aufzählen, aber bevor ich mich blamier, mache ich es nicht.
Ja gut, den muss man dann einfach irgendwann für den Sommer wieder einen anderen Gast einladen, der sich ein bisschen mehr auskennt als wir beide, ansonsten wird das höchst blamabel. Du gehst ja nicht nur in Stadien, sondern du gehst auch sehr, sehr gerne zu Parteitagen. Das haben wir ja bereits gesprochen. Legendär natürlich der FPÖ-Parteitag mit Herbert Kickl, wo du den Schwyzkasten gegen hast. Das ist aber, ich glaube, zur Genüge besprochen worden. Reden wir trotzdem ein bisschen über Herbert Kickl, weil er ist ja in der glücklichen Position, er muss nichts machen und trotzdem schaffen es alle Leute, über ihn zu sprechen. So auch wir drei heute. Was ist denn von Herbert Kickl 2026 zu erwarten? Körperliche Höchstleistungen natürlich in sportlicher Hinsicht. Davon ist auszugehen,
ja. Ja, also es hat ja, wenn wir das letzte Jahr zusammenfassen, er hat 8 Tage lang verhandelt. Oder 8 Stunden, Entschuldigung, Blödsinn. Ja. Ja, 8 Stunden. Er hat 8 Stunden lang die Koalition verhandelt, ist dann gescheitert. Und danach war er 80 Tage lang wandern. Und für ihn ist super gelaufen.
Ja, also ich nehme an, nicht nur wandern, es wird ein bisschen Marathon-Training und so auch dabei.
Ja, klettern, wenn man Instagram
anschaut. Ja, also ich glaube, insofern muss er fast froh sein, dass der Kelch des Kanzleramtes an ihm vorübergezogen ist. Andererseits, wenn man sich anschaut, der Trump lässt sich jetzt auch nicht von der Politik des Golfspielen vermiesen.
Aber könnte es ihm nicht passieren, dass ihn Wladimir Putin ein bisschen mehr einspannen könnte, um Österreich aus der EU herauszulösen?
Na, ich glaube, es geht ja in beide Richtungen. Also die Vereinigten Staaten haben jetzt ja auch offiziell praktisch bekannt gegeben, dass es ein politisches Ziel ist, Österreich aus der Europäischen Union herauszulösen. Und mit den MAGA-Amerikanern können die FPÖler auch gut. Also die sind da eigentlich in der angenehmen Position, wenn das aufgeht, dass sich die zwei Großmächte Europa aufteilen, wie man das halt früher gemacht hat. Der FPÖ sind beide recht.
Das sind absurde Diskussionen oder absurde Beobachtungen, die wir derzeit zu teilen haben, oder? Man wäre jetzt sowas vorstellen können, vor, sagen wir,
5 Jahre. Nein, aber das ist, glaube ich, ein Zeichen der Zeit, dass du Gespräche führst, wo du dann nachher denkst, also ich habe mit einem, das wollte auch Madame vielleicht nachdenken, ich habe einen Freund, der sehr viel Zeit des Jahres in New York verbringt. Und mit dem habe ich halt einmal telefoniert und dann haben wir irgendwie so, wirklich aber eher so ein bisschen wie Fußballfans, was glaubst, wer kommt denn, darüber geredet, ob es wahrscheinlicher ist, dass die Midterms angesagt werden oder manipuliert. Und dann irgendwann ist dann der Punkt, wo du denkst, worüber reden wir da eigentlich? Ja.
Alter! Aber der Punkt ist mittlerweile relativ oft erreicht. Das ist wirklich irritierend. Wobei deine Analyse natürlich zu 100% zuzustimmen ist. Ja? Also die FPÖ hat einfach Rückenwind jetzt sowohl aus Russland als auch aus den USA. Und dass ihr das schaden wird, davon ist nicht auszugehen.
Ja, und natürlich sind in den sogenannten bürgerlichen Parteien also zumindest für die MAGA-Seite auch viele ansprechbar. Und das wird ja in Deutschland auch massiv vorbereitet, also über so Medien wie NIOS, die ist ein deutscher Milliardär finanziert, der eben auch die bisher immer noch erfolglos vor sich hin krebsende Plattform Express übernommen hat. Aber in beiden Fällen ist das Ziel, in Deutschland die AfD salonfähig zu machen und bei uns Schwarz-Blau halt wieder anzustreben. Und ich glaube, das ist nicht der einzige, der Herr Gottwald, der an Geldscheißer zur Verfügung stellt, um diesem hehren Ziel näher zu kommen.
Auch in den USA natürlich, ja. Ja. Weltweit, leider.
Ja, es gibt ja auch, ich glaube, 60 Kilometer in die Richtung, in Bratislava, ein Medium, das von einem österreichischen Milliardär finanziert wird. Heißt so ähnlich wie der Standard, aber eben ein bisschen anders ausgesprochen in dem Fall. Und da geht es ja auch nur darum, das Land insofern zu instabilisieren, als du aus dem Einstimmigkeitsprinzip in der EU ausscheren kannst, solange du nur ein kleines Land hast, das fehlt. Und jetzt ist es natürlich finanziell betrachtet wesentlich, wesentlich simpler, die Slowakei zu drehen, zu kippen, was auch immer, im Vergleich zum 80 Millionen Einwohnerstaat Deutschland.
Ja, also für Ungarn ist ja sehr viel über einen österreichischen, weiß nicht ob Milliardär, aber sicher mehrstelligen Millionär gelaufen. Also die Kastrierung der ungarischen Medien ist über uns gelaufen. Also ist ein österreichischer Investor gekommen, hat die Zeitungstitel gekauft und sie dann wahrscheinlich mit einer Marge weitergegeben an Orban nahe Menschen. Und so schaut halt die ungarische Öffentlichkeit aus. Und das ist etwas, was man leider einmal sich auch für Österreich durchdenken muss.
Aber man darf auch nie hoffnungslos werden, finde ich. Also gerade wenn wir jetzt über Ungarn reden, im April sind dort die Wahlen. Und es ist ja nicht gesagt, dass der Viktor Orban wieder die Wahl gewinnen wird, auch wenn er das Wahlrecht so abgeändert hat, dass es seiner Partei helfen wird.
Ja, aber gerade jetzt der Skandal um die Kinder- und Jugendheime wird ihnen vielleicht wirklich wehtun, weil sie sich immer, also die ganze Anti-Queer-Propaganda war ja immer Jugendschutz, Jugendschutz und wir passen auf die Kinder auf und die Kinder sind unser Wertvollstes. Und wenn man jetzt mitkriegt, dass die seit 3 Jahren von systematischem, und zwar systematischem sexuellen Missbrauch in allen Kinder- und Jugendinstitutionen gewusst haben und einfach die Pappen gehalten, ich glaube, das kommt auch beim einfachen ungarischen Volk nicht mehr ganz so gut an.
Oder andere kleine Details, wie das sein Vater ein Schloss bewohnt, quasi der Vater von Viktor Orban.
Ich glaube, daran haben sich die Ungarn gewöhnt.
Ja, aber
die sind schmerzbefreit.
Nur teilweise, dass dieser Volksschulfreund von ihm der zweitreichste Mann, glaube ich, ist, in ein Installateur.
Nein, ich glaube, der reichste mittlerweile.
Offiziell
der reichste. Der hat aber dafür in seinem Heimatort auch im Heimatort von Viktor Orban ein Stadion hingestellt.
So ist es. Mit EU-Förderung in einer Zubringerbahn dabei, genau. Aber der offiziell der Reichste, weil dass der Viktor Orban der Reichste ist, wird wahrscheinlich in keiner Statistik auftauchen, ne?
Ähnlich wie beim Putin. Nein. Ich glaube auch, Wladimir Putin bezieht lediglich sein Gehalt.
So ist es. Eigentlich ein armer Mann. Aber ich denke mir halt, ja, wir sollen diese Sachen alle benennen, wir sollen darüber reden, das ist ganz wichtig, weil sich unglaublich viel unter der Oberfläche verbirgt. Das gehört ans Licht gezerrt, das tun wir. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Wie gesagt, im April Wahl in Ungarn. Was weiß man, wie es ausgeht, ne?
Ja.
Toi.
Möge die Übung gelingen, sagst du manchmal an dieser Stelle. Sprechen wir noch ganz ein bisschen auf Innerösterreichisches. Wir haben ja jetzt seit noch nicht einmal einem Jahr eine Dreierkoalition. Was glaubt ihr? Wie lange werden diese drei Parteien es noch miteinander aushalten? Wo werden da diese Sollbruchstellen jetzt irgendwann mal so hart werden, dass es dann vielleicht doch noch zu vorzeitigen Neuwahlen kommt? Oder wird da mit aller Härte durchgedient werden, so wie es auch in der letzten Legislaturperiode mit allen Ups and Downs und Wechseln an der Regierungsspitze gemacht wurde? Oder glaubt ihr, die geben es einfach schon mal früher auf und sagen, ich gehe wieder kochen, Sepp Schellhorn und so?
Ich glaube, es wird einfach von der Dynamik abhängen, glaube ich. Ich glaube, im Augenblick hat jeder das fixe Vorhaben, dort durchzudienen, die volle Legislaturperiode. Es wird sich allerdings nächstes Jahr schon viel tun, bevor dann 2027 wieder, also dieses Jahr wird sich viel tun, bevor 2027 dann wieder die Landtagswahlen losgehen. Es ist jetzt dieses Fenster offen, von dem viel gesprochen worden ist, wo wirklich sich zeigen kann, ob diese Regierung der Mehrheit dazu reformenfähig ist, die wirklich den Namen auch verdienen. Wir reden von Föderalismus, wir reden vom Gesundheitswesen, vom Bildungswesen, von vielen Möglichkeiten, wirklich Geld einzusparen und wirklich einmal revolutionäre Änderungen, von denen seit Jahrzehnten die Rede ist, auch einmal auf den Boden zu bringen. Wenn das gelingen sollte, wo ich sehr skeptisch bin, sage ich gleich dazu, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Regierung eine Zukunft hat. Wenn das gar nicht gelingen sollte oder mit einer Reformagenda, die jetzt vom Herrn Schellhorn präsentiert worden ist, seine Spitze schon erreicht hat, dann fürchte ich, wird es im Vorfeld der Landtagswahl 2027 zu doch harten Auseinandersetzungen kommen, weil einfach die Länder dann, die Landesparteien um ihr quasi Überleben oder ihrem Verbleib an der Macht kämpfen werden. Und da geht es dann relativ blutig zu, wie man aus der Vergangenheit weiß.
Ich sehe es ähnlich. Also ja, es wäre jetzt das wäre sozusagen das, wofür die angetreten sind, dass man jetzt sozusagen mal gemeinsam mit einer Mehrheit noch einmal wirklich was weiterbringt. Das Verströmen von Optimismus, das da dazugehört, ist bisher nur so lala zu spüren. Es wissen zwar einerseits, glaube ich, alle handelnden Personen, dass es nicht nur das letzte Aufgebot personell, sondern auch wirklich die letzte Chance ist, ein Österreich jenseits dessen, was der Kickl eine Volkskanzlerrepublik nennt, zu haben. Und das heißt, alle müssten ein bisschen Akrot fressen und alle aber wirklich mit Enthusiasmus an etwas arbeiten. Und da habe ich auch leise Zweifel, ob die handelnden Personen das Format haben. Vor allem bei eben dringend notwendigen Dingen wie Föderalismusreform oder einfach nur umweltschädliche Subventionen streichen. Da sind halt Lobbyverbände dahinter. Und die ÖVP ist im Prinzip ein loser Zusammenschluss von Lobbyverbänden. Deswegen sehe ich da vielleicht sogar das größte Problem.
Umgekehrt haben Sie diese ganzen Freunde in den Ländern, die Sie alle nicht aufgeben wollen, ne? Die Volkspartei, die da quasi, wo man sagt, das Hemd ist man näher als der Rock und wollen Sie halt in erster Linie schauen, dass gewisse Subventionen oder halt Gelder verbleiben, egal ob das jetzt für den Gesamthaushalt des Bundes nachteilig oder vorteilhaft ist. Ja.
Und die verheerende Budgetsituation kommt natürlich auch noch dazu. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, jetzt haben wir uns ein bisschen was gespart, jetzt leisten wir uns einmal was. Da ist halt wirklich auch dank Magnus Brunner, dem ich sehr herzlich zu seinem neuen gut bezahlten Job gratuliere, ein Loch da. Ich meine, das war ja überhaupt absurd auch heuer, wie es dann draufgekommen sind. Das ist für noch einmal, was waren es nochmal? 7 oder 9 Milliarden sind plötzlich, hoppa, da haben wir gar nicht geschaut. Ist das nah, ne? Das ist so.
Gut, wobei der Herr Brunner ja auch zum Beispiel Erbe ist von Gernot Blümel und von
natürlich
Corona-Maßnahmen damals und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Also das sind die Probleme, die ich genau ähnlich sehe wie du bei der ÖVP. Bei der SPÖ hast du dann am 7. März einen Bundesparteitag.
Wo ja noch immer unklar ist, ob nicht vielleicht Christian Kern nicht nur als Gastdelegierter auftaucht.
Die Gerüchteküche ist aber diesbezüglich, also der Kern steht in der Gerüchteküche, glaube ich, seit 3 Jahren auf der Warmhalteplatten. Mal schauen.
Ja, wenn es nach den Gerüchten geht, wird der übermorgen die Partei übernehmen. Ne? Und das schon seit 4 Jahren, ne? Ungefähr.
Ja, wobei ich mich echt wundern würde, wenn er es machen würde, weil er wird jetzt rund um den 7. März herum 60 Jahre alt. Also, dass du als, ich würde jetzt mal behaupten, Multimillionär nichts Besseres zu tun hast in dieser Lebensphase, als dir noch einmal diese Betonwatschen abzuholen, die du schon mal kassiert hast. Das wäre dann schon eine Lernkurve, die wirklich nach unten zeigt. Also auch wenn ich es natürlich schön finde für all jene Menschen, die sich da irgendwie engagieren wollen und das auch zweites Mal machen wollen und jeder hat eine zweite Chance verdient, bitte verstehen Sie mir nicht falsch. Ich würde nur die innere Motivation nicht verstehen.
Vielleicht ist es wie im amerikanischen Unterhaltungsfilm so. I've got unfinished business.
Ja, und es wäre ja eine Diagnose, die du gerade erstellt hast, die auf den Herrn Kurz in ähnlicher Form zutrifft. Ne?
Ja.
Und von dem, wir haben darüber gesprochen, muss man eventuell vermuten, dass er sich um eine Rückkehr in die Politik bemüht. Ne?
Das heißt, zusammengefasst, sollte man sich eigentlich nur noch auf den Song Contest in Wien freuen, oder?
Freuen.
Ist Song Contest, oder wie?
Ja.
Ach so, das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Aber. Ja, und
ja, das gehört, weil das ist deshalb, weil du den Vertrag für deine Sendung schon lang vorher unterschrieben hast, sonst war die nämlich gestrichen.
Ja, sonst wärst du nervös.
Dann hätte so gesehen, da für so dich gesehen. Wirklich kein Geld mehr.
So gesehen ist das natürlich wiederum ein Glück.
Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, nachdem die Person Nemo, die er für die Schweiz vor 2 Jahren gewonnen hat, den Preis jetzt zurückgegeben hat aus Protest darüber, dass Israel antritt, bin ich mir nicht sicher, ob nicht 2 Preise vielleicht sogar vergeben werden könnten heuer.
Weil einer frei ist.
Ja.
Ich glaube, den würde im Zweifelsfall aus genannten Gründen der ORF ins Dorotheum tragen.
Gut, wir sind jetzt einmal durchgeslidet durch dieses Jahr 2026. Es ist aber, ich glaube, noch nicht vollständig und vollends erzählt, oder?
Also nicht, dass mich wirklich interessiert, aber wer wird Weltmeister im Fußball?
Oh, das ist natürlich eine gute Frage.
Kennst du überhaupt alle 48 teilnehmenden Nationen?
Ja, also nein. Da sind ja doch viele kleine Länder dabei. Wo genau liegt Curaçao?
In der Karibik.
Muss so sein, ne? Ja.
Ist das nicht ein niederländisches Überseegebiet sogar?
Möchte ich nicht ausschließen.
Ja, ich wiederum möchte ausschließen, dass Curaçao Weltmeister wird.
Ich möchte ausschließen, dass ich ein Getränke mit Curaçao konsumiere.
Ja, möchte ich mich anschließen, dass ich das ausschließen kann. Ist mir, ja.
Ich bin noch immer am Gedanken, wie ich da hinkomme. Ich habe mich nämlich tatsächlich mal für einen Urlaub dort interessiert, als ich in Amsterdam war und gesehen habe, du brauchst kein Visum und du hast relativ günstige Flüge von Amsterdam dorthin, weil es tatsächlich ein Binnenflug unter Anführungszeichen ist.
Es gehört noch zu den Niederlanden.
Ja, niederländische Karibikinsel.
Aber die gehört auch heute noch?
Ja.
Aber tritt trotzdem nicht mit der holländischen Nationalmannschaft an, sondern mit einer eigenen.
Es ist Teil des Königreichs Niederlande, genauso wie Schottland,
Wales.
Gareth Bale und jetzt ein, so auszutun, als würde ich mich auskennen bei Wales und beim Fußball.
Ja, richtig. Ja.
Heißt das, oder?
Gareth Bale, ja.
Ja. Also die treten ja auch mit eigenen Fußballteams an.
Ja, oder so wie Grönland. Ne?
Sind die bis zur WM noch ein eigenständiger Staat?
Das ist fast die interessantere Frage in dem Zusammenhang.
Ja, aber vielleicht dürfen sie dann beim Super Bowl antreten.
Ja, aber tatsächlich, wir machen hier so Witzchen. Ich habe da kein gutes Gefühl bei diesem Thema. Also.
Na, vor allem, weil ja mittlerweile die USA völlig unverstellt sind. Also jetzt, was die ganzen Geschichten mit Venezuela angeht. Also beim Irak hat man ja noch von humanitärem Eingriff und der Rettung von einem Diktator und Massenvernichtungswaffen. Und Massenvernichtungswaffen kommt jetzt übrigens immer noch, weil also die Drogen, also vor allem das Fentanyl kommt definitiv nicht von dort, aber wurscht, das sind Massenvernichtungswaffen. Aber es wird ja auf den rechten Fernsehsendern und auch von republikanischen Politikern ganz offen gesagt, naja, die sitzen auf den Öl, ja, das brauchen ja wir. Sicher holen wir uns das. Also die unverstellte Unverschämtheit hat doch ein Level erreicht. Einer aus der Daily Show hat es ja schon gesagt, dass der Konflikt reicht weit zurück ins Erdzeitalter, als sich dort Öl zu bilden begonnen hat.
Ja, und ich fürchte, diese Unverschämtheit wird dann irgendwann einmal sich auch auf Grönland fokussieren.
Natürlich, ja.
Und dann werden die das einfach sagen, dass die das haben wollen und es ist ihnen wurscht, was Dänemark oder Europa dazu sagen. Und dann wird es irgendwie ein bisschen traurig.
Ja, also nicht umsonst hat die Administration Trump, der ja als Friedenspräsident angetreten ist, jetzt einen Kriegsminister und keinen Verteidigungsminister mehr, damit man dann nicht groß herumdiskutieren muss, wie man das als Verteidigungsfall darstellt.
Ja, das so ist unser Friedenstäubchen, ne? Donald Trump.
Mhm. Und damit sie trotz all dieser traurigen Aussichten noch irgendwie versöhnlich ins Jahr 2026 rein starten können, würde ich Ihnen einfach empfehlen, Freitagabend ORF 1 einzuschalten. Du musst mir mit der Uhrzeit helfen, ich schaue es immer on demand.
23 Uhr, es ist immer was anderes. 23 Uhr 9, 23 Uhr 12 oder vielleicht 23 Uhr 24.
Oder in voller Länge auch auf YouTube oder dem ORF-Player, jederzeit verfügbar.
ORF an, Freitag immer ab 20 Uhr, vielleicht ein guter Tipp.
Ah, das ist gut, da kann man es schon schauen, bevor du bei Was gibt es Neues auftrittst.
bin ich wieder bei Was gibt es Neues? Hurra!
Ja, und bis dahin haben wir auch unseren Podcast schon gehört und damit ist zumindest der Start ins Wochenende, quasi jeden Wochenende gesichert. Lieber Peter, ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du uns in dieses neue Jahr hinein begleitet hast. Und wie gesagt, wir haben keine Ahnung von Fußball. Wir haben die Christina Kiesler schon mal da gehabt, die sich ziemlich gut auskennt bei Fußball, du auch. Also vielleicht haltet es euch so irgendwie diese Termine rund um diese Fußball-WM, von der wir beide eh nicht wissen, wann sie stattfindet, frei, damit wir ein bisschen Expertise reinkriegen. Und alles andere, das erledigen sowieso an Autovic, Alaba und Gareth Bale.
Der spielt auch bei uns?
Nein, aber die ersten beiden kommen hoffentlich ins Halbfinale. Und das aber nur, wenn wirklich alle Fans auch alles geben.
Ja, vertraue ich auf dich.
Ja, wunderbar. Mit diesem Vertrauen wünschen wir Ihnen eine schöne Woche. Starten Sie gut rein in dieses neue Jahr. Und wie gesagt, Peter Klien gibt es immer zu sehen, uns gibt es immer zu hören. Somit kann zwar vieles schiefgehen in dem Jahr, aber zumindest ist es ein bisschen was zum Lachen.
Tschüss und schleicht euch.